das? Musik? Ah, da, ja, genau. So, nach dem warmen Empfang und der Steilvorlage, wo ich da ausgesetzt bin, fange ich an. He? Upsla. Ich möchte einfach darauf aufmerksam machen, dass das, was ich jetzt heute erzähle, nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern dass ich sehr stark auf Gott höre und das weitergeben will, wo Gott heute zu sagen hat. Manchmal ist das nicht so erfreulich, weil es einfach ein bisschen nicht so in Gesellschaftsphilosophie passt. Und trotzdem muss ich das sagen, und das tue ich jetzt. Ich bin gebeten worden auf Schriftdeutsch und anfangen tue ich in dem Fall nicht mit meiner Muttersprache, ein paar sagen zum Glück, sondern auf Deutsch. Bibel sollte noch. So. Also es war vor etwa 20 Jahren. Ich war in meinem Büro, kopierte irgendwas, keine Ahnung, war am Arbeiten und hörte so im Hintergrund den Radio. Und auf einmal schreckte ich auf. Was ist da geschehen? Ich war kurz vorher von Amerika zurückgekommen und hörte auf einmal, dass da zwei Flugzeuge in zwei Türme oder in einen Turm rasten. In das World Trade Center. Bei mir war die Reaktion etwas so, was, geht's noch? Das gibt Weltkrieg, das geht ja gar nicht. Das kann ja nicht wahr sein. Und ich war so richtig geschockt und dachte, das gibt Veränderung. Und wie wir wissen, die Welt war seither nicht mehr die gleiche, überall Terrorwarnungen und so weiter. Es war nicht mehr gleich. Es war vor einem Jahr etwa, ich war in der Fasnacht in Schwyz. Wer weiß, wie das zugeht dort. Ich war mit der Rotte unterwegs. Wir hatten einen wunderschönen Tag. Es war schön, Sonnenschein. Nächsten Tag ging ich frühzeitig in den Thurgau. Gütel-Dienstag war schlecht Wetter angesagt und da wollte ich nicht sein. Ich weiß, ich kam im Büro an und die erste Nachricht, die mich traf, war, die Börsen fallen. Und sie fallen, und sie fallen, und sie fallen. Und ich dachte mir, Mensch, Meier. Ich hatte vorhin noch jemandem einen Kredit gegeben, hatte noch investiert, und ich sah, wie das purzelte und purzelte, und mir wurde ganz anders. So Veränderungen habe ich gar nicht gerne. Also überhaupt Veränderungen. Ich bin ein Typ, der gar keine Veränderungen liebt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich Buchhalter bin. Man arbeitet sich durch das Jahr und man übernimmt die gleichen Buchungen vom letzten Jahr mit einfach anderen Zahlen und das stimmt für mich. Und dann kommt der Abschluss und das ist meistens noch ein bisschen eine Herausforderung, aber grundsätzlich bin ich so gestrickt. Als ich 22 war, war das noch viel schlimmer. Ich war so. Und als ich da Gott kennenlernte und mich ihm aussetzte, begann er mich zu formen und zu verändern. Und ich empfand es so, dass er mich immer wieder so als Schaf in eine neue Weide schickte. Jedes Mal unbekannt, jedes Mal schwierig. Und ich lernte, dass ich auf ihn vertrauen kann und dass er zu mir steht. Aber Veränderungsprozesse sind immer noch schwierig. Aber die Welt verändert sich und das muss so sein. Und das ist wichtig zu wissen. Wir müssen uns verändern und die Situation wird sich nicht verändern, also wird sich verändern und wir müssen uns anpassen. In ganz großen Zügen gibt es eigentlich in dieser Weltgeschichte, also wirklich ganz großen Zügen, aber von Gott her gesehen, gibt es zwei große Veränderungen. Das erste Mal Veränderung, die Ankunft des Sohnes Gottes auf dieser Welt. Das Kreuz. Für Gott gibt es nichts Wichtigeres oder aus der Perspektive Gottes. Alles andere kann man vergessen, das leuchtet auf. Und es gibt noch eine zweite Veränderung, das wird die Wiederkunft Jesu sein. Es heißt im Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war. Und die Frage ist nun, was musste sich denn erfüllen? Was genau passierte in der Zeit? Was machte die Zeit so parat, wie sie war? Ich lese hierfür den Predigttext, Daniel 2,29 bis 45. Vorgeschichte vielleicht, wir befinden uns in einem Reich, Israel ist in Gefangenschaft, Daniel legt Nebukadnezar, dem Herrscher des Reiches, einen Traum aus, wo er alles Zukünftige sehen wird. Und das wird geschrieben hier. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken darüber auf, was nach diesem geschehen werde, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit der König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Du, o König, schautest und siehe ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich, stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Das Haupt dieses Bildes war aus gediegenem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Erz, seine Oberschenkel aus Eisen, seine Füßen Teil aus Eisen und teils aus Ton. Du sahst zu, bis dieser ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt, und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Mal so weit. Es geht dann um die Auslegung, aber die werde ich im Nachhinein bringen. Gott offenbart die Zukunft, große Veränderungen. Und das, damit Nebukadnezar, der König, weiß, was geschehen wird. Für die Juden war es nachher ein klarer Beweis, dass Gott die Dinge in der Hand hat. Und das ist für uns wichtig. Wir müssen wissen, dass Gott die Dinge in der Hand hat, was auch immer geschieht. Und es geschehen im Moment sehr interessante Dinge auf der Welt. Und wir stehen wirklich an einem Punkt, glaube ich, wo so richtig viel losgehen wird. Aber wir müssen wissen, Gott hat die Hände drin und vor allem die Übersicht. Ein bisschen zurück, Volk Israel war ja in seinem Höhepunkt, als David und Salomo regierten. Dann brach das Reich auseinander in ein Nordreich und in ein Südreich. Und das Nordreich machte nicht wirklich, was Gott wollte, und das führte zu einer Strafe. Und sie wurden von Assur angegriffen und deportiert. Das Nordreich kam nie mehr zurück. In dieser Zeit war im Südreich Hiskia König. Und dieser König war ein sehr gläubiger König. Und er bat Gott um Hilfe. Und Jesaja, der Prophet, kam zu ihm und sagte, Gott werde ihn befreien. Und das geschah. Assur zog sich zurück und weitere 100 Jahre konnte das Südreich bestehen. Aber auch da, man tat wieder, was Gott nicht gefiel. Und schlussendlich musste Gott die Strafe kommen lassen. Und das war eben dieser Nebukadnezar, Babylon. Der kam Ein Riesenreich, und das gab es bis jetzt noch nie. Ein Riesenreich, das der Mittlere Osten bedeckte, das Eroberungszüge machte, überall hin. Und da war auch Israel im Weg, und Nebukadnezar kam, nahm Israel ein, und Israel kam in die, also Juda kam in die Gefangenschaft, Daniel mit. Gott benutzte dieses Land, um Israel in die Gefangenschaft zu führen. Es war der Strafrichter. Aber Propheten sagten, dass die Gefangenschaft nur 70 Jahre dauern würde. Und dann passiert etwas ganz Besonderes. Es wird wieder frei. Als die Leute in Babylon saßen, keine Hoffnung mehr. Da war wirklich keine Hoffnung mehr. Es sah überhaupt nicht so aus. Und dann passierte Folgendes, dass am Horizont ein neues Reich sich aufmachte. Die Meder und Perser eroberten die Lande und standen vor Babylon. Auch wieder in der Bibel eine Geschichte, Belsazar. Wer kennt die Geschichte von Belsazar, der die Tempelgegenstände benutzte, um seinen Gott zu dienen, zu loben? Es war in der Nacht, bevor Babylon fiel. Belsazar hatte die Tempelgegenstände geholt, trank Wein daraus und höhnte Gott, der Gott, den Gott Israels. In dieser Nacht hatten die Medo-Perser einen Plan. Sie stoppten den Fluss, leiteten den Fluss, der durch Babylon ging, um und drangen durch den Graben in die Stadt ein und eroberten in dieser Nacht diese Stadt. Eine uneinnehmbare Stadt wird erobert. Die Strafe kam sofort. Als die Stadt erobert war, als Medien-Persien herrschte, wurde ein Erlass gegeben, die Juden konnten wieder heimziehen. Und wie gesagt wurde in Jesaja 45,1, Kyrus wird das befehligen, und so geschah es auch. Gott brauchte die Meder-Perser, um Israel wieder zurückzubringen. Aber Israel blieb ein Spielball der Mächte von dort an bis zu Jesu Geburt. Wieder machte sich ein neues Land auf, Griechenland. 333 vor Christus überschritt Alexander der Große den Issos, übrigens ein Herrscher von Ziegenhirten, also wirklich ein Teil von Griechenland, das sehr landwirtschaftlich war. Und er eroberte in 10 bis 15 Jahren dieses ganze Reich. Unwahrscheinlich. Der Hellenismus, wie man das nannte, hatte andere Pläne wie vorher. Vorher war so Entwurzelungspolitik. Jetzt, Alexander hatte einen großen Traum, alles griechisch zu schalten. Und das hieß, dass die Sprache, die Kultur, alles von Griechenland über dieses Gebiet herrschte und übergestülpt wurde. Was natürlich ein Riesenproblem war für die Juden, die nicht gern ihre Kultur, was ja sehr mit Religion verknüpft war, aufgaben. Und deshalb litten sie sehr stark, was man im Alten Testament sieht, also in der Zeit eigentlich in den Apokryphen, bei dem Makkabäeraufstand. Auch das sah Daniel in einem anderen Bild. Er hatte nämlich ein Bild noch vorher, wo ein Ziegenbock, ein Widder am Fluss Ulai stand, das ist Türkei, die heutige Türkei, und der Widder ging hin und her. Und auf einmal tauchte ein Ziegenbock auf, Ziegenhirten, wie vorher gesagt, oder? Und der, ohne die Luft zu berühren, rammte er diesen Widder, bis der umfiel. Und das passierte, als Alexander der Große die Welt einnahm und alles gleichschaltete. In dieser Zeit wurde die das Alte Testament ins Griechische übersetzt, weil die Exiljuden kein Hebräisch mehr konnten. Und alles zu einem Zweck. Bis ein neues Reich auftrat. Rom. Und dieses Rom, da hielt überhaupt nichts stand. Die marschierten ein, zertraten alles, zerstampften es. Eben dieses Eisen, mit dem eisernen Schwert eroberten sie alles. Für Rom war es wichtig, militärisch alles zusammenzuhalten. Und darum bauten sie Straßen, Brücken, Schifffahrtswege, um ihre Militärtruppen möglichst verschieben zu können. Und ohne zu wissen, wurde eine Plattform geschaffen, die Gott nachher gebrauchen würde. Kaiser Augustus, und wir kennen den aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, führte dann den römischen Frieden ein, Pax Romana. Und das hieß, dass im ganzen römischen Reich Frieden war. Man konnte umherreisen, wie man wollte, und man hatte Frieden. Als die Zeit da war, sandte Gott seinen Sohn in eine Zeit hinein, wo es eine Sprache gab, wo man überall verstand, Griechisch, wo man Straßen hatte, Brücken hatte, Schifffahrtswege und das Evangelium auf einmal überall hin konnte. Ich habe hier die Reiche im Überblick noch. Eine Sprache, alle sprachen Griechisch. Also ihr müsst nicht lesen, es wird schwierig. Eine Kultur, man saß nicht mehr zu Tisch, man lag zu Tisch. Straßen und Schiffe. Und dann kommt der Stein und zerstört alles. Dieser Stein, Nebukadnezar, ist das Reich Gottes. Er wird alles zerschlagen. Und er wird sich auftürmen und ein riesiger Berg werden. Das ist die Botschaft von heute. Wenn Gott kommt, dann fährt er ein. Und er wird schlussendlich, ab der Brutalität und der Grausamkeit und so weiter, er wird schlussendlich siegen. Weil er der Sieger ist. Und es wird sich zu einem riesigen Berg auftürmen. 2000 Jahre sind vergangen. 2000 Jahre ist dieser Berg jetzt am Aufbauen. Und auch hier kommt die Zeit, die erfüllt werden muss. Nämlich die Wiederkunft Jesu. Wir haben gesehen, es ist die Ankunft gewesen von Gott. Es wird die Wiederkunft von Gott kommen. In den ersten Jahrhunderten hatte man das Gefühl, ja, das kommt sofort. Also die Apostel und die Jünger, die hatten das Gefühl, ja, wird sofort kommen. Aber es zog sich in die Länge. Und am Anfang passierte nichts, also sehr viel. Dann war eine ziemliche Katastrophe, das Mittelalter. Und die letzten 200 Jahre wurden sehr, sehr interessant. Auf einmal kamen die Kolonialmächte und anstatt Griechisch sprach man jetzt Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch. Mit diesen 5 Sprachen kann man sich in der ganzen Welt verständigen. Vorher war alles in kleine Staaten gegliedert. Jetzt ist alles erreichbar mit 5 Sprachen. Die Römer bauten Schifffahrt und Straßen. Die letzten 250 Jahren brachten Straßen, Flugzeuge, Radio, Internet. Die Welt ist erreichbar geworden und sehr klein geworden. Pax Romana war in der römischen Zeit, heute ist der diplomatische Schutz. Was ist denn das Zeichen, was muss denn erfüllt werden, dass Jesus wiederkommt? Woran erkennt man zuerst, dass Jesus wiederkommt? Es gibt eigentlich 2 Hauptgründe, 2 Sachen, Die erste Sache ist, Israel muss wieder zu einem Land werden. Der Feigenbaum muss blühen. 1882 kehrten die ersten Juden, die Zionisten, zurück ins Land. Dann gab es eine Welle nach der anderen. Und Israel wurde besiegelt. Mark Twain hatte 1867 geschrieben, Israel besteht aus Wüste. Wenn man heute hingeht, sieht man Plantagen und Plantagen und Plantagen. Israel blüht. Wie die Bibel prophezeit hat. Israel wird wieder zu einem Staat werden und es muss blühen. Das Zweite, was geschehen muss, das Evangelium vom Reich Gottes muss in die ganze Welt gepredigt werden. Und wie gesagt, die letzten 250 Jahre haben dem unheimlich Vormarsch gegeben. Aber ganz krass. Also hier sieht man ein bisschen die Unterschiede, aber das hat sich natürlich enorm viel mehr verbreitet. Völkermission, Evangelikale, seit 1970, enorm. In den 60er Jahren Erweckungen in Afrika, in den 70er Jahren Erweckungen in Lateinamerika, in den 80er Jahren Ostasien, 90er Jahren Eurasien, also Ostblock, 2000er Jahren China, 2010er Jahren, also jetzt islamische Staaten. Überall brach Erweckung aus und das Evangelium begann zu rennen. Von 1990 bis 2000 haben mehr Menschen zum Glauben gefunden, als zur Zeit der Apostel auf der Erde lebten. Muss man sich mal vorstellen. Durch Internet, Radio, durch Sprachen. Die Bibel wurde dann übersetzt in diverse Sprachen. 1800 waren es 60 Sprachen. Heute, 2021, sind es 3300 Sprachen. Und die Bibel, es gibt Recordings, also Aufnahmen, in über 6000 Sprachen. Unglaublich. Also der Stein, der beginnt zu rollen, der zermalmt und der Berg beginnt sich zu bilden oder hat sich gebildet. Israel muss ein Staat sein und die Vollzahl der Heiden muss erreicht sein. Und dann wurde Jesus einmal gefragt, ja, was ist das Zeichen des Endes? Und das hingegen ist nicht sehr, sehr lustig. Jesus sagte, es müssen gewisse Bedingungen da sein und die werden wie Geburtswehen kommen. Eine nach der anderen wird es wieder zurückgehen, kommen, zurückgehen und irgendwann ist das Ende. Aber wer weiß schon die Geburt? Liebe Frauen, die geboren haben, habt ihr das gewusst, wann es fertig ist? Nicht wirklich. Und diese Wehen werden durchlaufen. Es werden Krieg auftreten. Hungersnöte, Erdbeben. Wenn man die Zeit anschaut von 1882 bis heute, Krieg, Weltkriege, es gab Hungersnöte en masse und vor allem in dieser Anfangszeit. Es gab Erdbeben, es gab Revolutionen. Also das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Revolutionen. Genau das hat Jesus eigentlich erzählt, dass das ein Zeichen sei der letzten Zeit. Wie gesagt, die Endzeit, war eigentlich schon seitdem Jesus gekommen ist. Seither befinden wir uns in der Endzeit. Und wie gesagt, es kommt und geht und kommt und geht. Aber seit Israel entstanden ist, kann man nicht mehr von der normalen Endzeit reden, sondern wir müssen gefasst sein, dass jetzt die letzte Endzeit gekommen ist. Er spricht von Hungersnöten, er spricht von Seuchen und ich meine die spanische Grippe, die letzthin wieder in aller Munde ist ein Begriff geworden. 50 bis 100 Millionen Tote. Aber wenn man alles andere dazu nimmt, Hepatitis und Tuberkulose, AIDS, Pocken, das geht in die Milliarden, was in den letzten 100 Jahren gestorben ist. Also wirklich gewaltig. Seit 1922 ist noch etwas Neues entstanden. Christenverfolgung in großem Stil. Die Sowjetunion hat gemordet, das kann man nicht vorstellen. China, man kann nicht vorstellen, was da geschehen ist. Und gleichzeitig ein riesiger Abfall. Abfall von Gott, weil man so bedrängt wurde, aber im Westen auch Abfall vom Glauben, weil man intellektuell geworden ist, offensichtlich. Falsche Propheten, ihr Lehren, praktisch alle Sekten sind im 19. Jahrhundert entstanden. Wunder und Zeichen, die falsch sind, man muss wirklich aufpassen. Ein ganz wichtiger Punkt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und das ist etwas, was mich in der letzten Zeit extrem beschäftigt. Ich sehe Meldungen und Sachen, ich kapiere das nicht mehr. Ich denke, können die Menschen noch richtig denken? Und es macht mich sauer. Aber weil es mich sauer macht, geht auch die Liebe. Und ich stelle fest, Hilfe, ich bin nicht mehr fähig, sie zu lieben. Aber ich müsste doch. Und das ist mein Kampf die letzte Zeit. Ich muss kämpfen, dass ich die Liebe behalte für die Leute. Und ich muss mir immer klar vor Augen halten, es muss geschehen. Es muss geschehen. Wir stehen im Moment an einem Punkt in der Welt. Ich sehe ein bisschen in die Wirtschaft rein. Es ist katastrophal. Ich sehe, seit einem Jahr bin ich ganz, ganz fest die Erdbeben am Beobachten. Und ihr glaubt nicht, was im Moment passiert. Es bebt, die ganze Welt bebt. Und es zeigen die Zeichen sich. Und ich merke, wir stehen wirklich vor einer wichtigen Zeit. Ich weiß nicht, ob das die letzte Welle ist. Keine Ahnung. Möchte das auch nicht behaupten. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir fokussieren und nicht erschrecken, wenn es denn da ist. Sondern dass wir wissen, es muss so geschehen und Gott hat das geplant und er hat das im Griff. Mit der Pandemie sind ja ganz neue Zeiten angebrochen. Und noch vor der Pandemie habe ich letztens gehört über China, was dort läuft. Ist unglaublich. Die haben Gesichtserkennung, überall Kameras aufgestellt. Sie haben ein Punktesystem eingeführt. Seit 3 Jahren läuft das. Wenn du dich gut verhältst, nach dem Start gut, dann bekommst du Punkte. Wenn du dich schlecht verhältst, dann nehmen sie dir Punkte. Ich glaube, Mindeststand etwa 700 und Höchststand 1400 Punkte. Nun, was ist gut und was ist schlecht? Für die Chinesen ist Christsein schlecht. Also bist du automatisch ausgegrenzt. Und wenn du schlecht bist, vor dem Staat, dann kannst du nicht mehr kaufen, verkaufen, es ist dir nicht mehr möglich, die Kinder in die Schule zu schicken und so weiter. Ein System, das in unserer Zeit existiert. Und ich sehe, wie der Westen da zuschaut und das ist aber toll, was China macht und vieles übernimmt. Ich hörte letztens von Israel. Israel besitzt einen Impfpass bereits. Und die haben die Menschen schon in 2 Gruppen geteilt. Einer, der sich nicht impfen lassen wollte, hat Zeugnis gegeben. Es ist katastrophal, die Ausgrenzung. Er kann weder kaufen noch verkaufen, sagt er wörtlich. So. Und alle, die die Offenbarung kennen, die wissen, dass das eigentlich dort geschrieben ist. Also irgendwie, wie gesagt, ich sage nicht, es ist die Zeit gekommen. Aber es alarmiert mich. Es alarmiert mich, wenn ein Klaus Schwab all die Nöte der Welt aufzeichnet. Und es sind Nöte da. Denken wir an Indien, 1,3 Milliarden Menschen. Und das Land platzt aus allen Nähten und die produzieren Kinder etwas Unglaubliches. Ach, das muss zur Not kommen. Und da gibt es so viele Umweltprobleme und weißt du nicht was. Die Welt steht im Argen. Und jetzt werden Pläne geschmiedet, wie man das kontrollieren kann. Und das kann nur in Unfreiheit passieren. Ich sehe das kommen. Das ist der vom WEF. Das wären alle Probleme und Lösungen. Und obendrin steht Covid-19. Nicht, weil sie das geplant hätten, aber Covid-19 ist wie ein Katalysator. Wir stehen in einer Zeit, die ist in Änderungen. Und ich, wie gesagt, ich mag die Änderungen nicht. Ich hätte gerne noch ein bisschen weiter so gelebt, wie wir gelebt haben. Sogenannte neue Normalität, kommt es wieder zum Normalstand? Ich denke, wir gehen in eine Zeit, die wirklich schwierig wird. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vor lauter Problemen den Kopf verlieren und Gott praktisch aus den Augen verlieren, sondern wir müssen wissen, Gott hat die Hand drüber, der leitet alles. Und das Zweite ist, wie gesagt, Liebe nicht verlieren. Umso mehr Gutes tun, umso mehr den Leuten helfen. Das ist unsere Aufgabe. Und was danach kommt, wir können ja nur jubeln. Es heißt, wenn ihr alle das seht, erhebt die Häupter, weil eure Erlösung naht. Und das ist das Wichtige. Wir müssen das sehen, Perspektive haben auf das. Wir haben hier ein Zelt, das brechen wir ab. Unsere wahre Heimat wird im Himmel sein. Und das ist unser Fokus. Damit möchte ich schließen, nach all diesen schwierigen Themen. Aber wir müssen einfach wissen, Gott ist Sieger. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, das Thema brennt mir seit Herbst. Es ist mir so wichtig, dass das weitergeht, dass wir gefasst sind, dass wir uns nicht überrollen lassen von den Ereignissen. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du kommst und uns stärkst, uns dich vor Augen malst und uns hilfst, den Fokus auf dir zu haben. Danke, dass du uns in diese Zeit gestellt hast. Du hast einen Plan mit uns und ich bitte dich, dass du uns brauchst. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade. Amen.